Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen und wir hören hier heute unter anderem in einen Podcast hinein.
So he's sitting at this portable mahogany writing desk that he carries with him. And he pulls out some paper and a very nice quill pen. And he starts to write these words that almost every American can recite by heart.
Declaration of Independence.
Die Declaration of Independence. Und das ist natürlich ein Podcast aus den USA, der sich in diesem Fall ein Riesenthema vorgenommen hat, nämlich die Sklaverei in den USA. Und überhaupt bleiben wir gleich da, Amerika. Was hat es mit der großen Aufregung um das Thema Cheerleading auf sich, ausgerechnet ausgelöst durch einen Berliner Club, der jetzt bei Basketballspielen keine Cheerleader mehr dabei haben will? Selbst wenn Sie davon noch nichts gehört haben, wir nehmen Sie mit in diese aufgeregte Debatte. Und zwar in einer halben Stunde und dann auch ganz ohne Pompons. Wahrscheinlich. Und wir besprechen jetzt mal wieder einen Podcast. Und zwar einen, von dem mein Kollege Sebastian Dörfler sagt, an dem kommt man einfach nicht vorbei.
From the New York Times Magazine, I'm Nicole Hannah-Jones. This is 1619.
1619 heißt er, benannt nach dem Jahr, in dem die ersten Sklaven aus Afrika an der Küste von Virginia anlegten. Es geht also in diesem Podcast nicht weniger als die Geschichte der Sklaverei in den USA. Das könnte, würde ich befürchten, vielleicht ein bisschen zu groß sein. 400 Jahre über den Beginn und das Wirken der Sklaverei ist ganz schön viel Stoff und vor allem ist es schwerer Stoff, den man nicht so ganz fluffig erzählen kann. Sebastian, wie macht der Podcast das?
Klar, du musst dich erstmal auf das Thema einlassen, aber wenn du eben angefangen hast, dann ist das so gut und abwechslungsreich erzählt, dass du auch am Ball bleibst. Also Host von dem Podcast ist Nicole Hannah-Jones vom New York Times Magazine und sie erzählt einerseits von ihrem gestorbenen Vater, der auf einer Baumwollplantage in Mississippi aufgewachsen ist. Sie erzählt, wie ihre Tante die Lynchmorde der Zeit verdrängt hat. Der Podcast hat also einen sehr persönlichen Zugang, er überfrachtet den aber nicht. Also, wo der nicht passt, in anderen Folgen, da erzählen zum Beispiel Kolleginnen von ihr weiter und das ist ein sehr angenehmes Wechselspiel. Das Grundmotiv des Podcasts wird schon in der ersten Folge klar. Zentrales Moment ist in der ersten Folge die Declaration of Independence 1776, also das Gründungsdokument der Vereinigten Staaten. Und Nicole Hannah-Jones erzählt, wie Thomas Jefferson da sitzt und feierlich dieses Dokument entwirft.
So he's sitting at this portable mahogany writing desk that he carries with him. And he pulls out some paper and a very nice quill pen. And he starts to write these words that almost every American can recite by heart.
Declaration of Independence. We hold these truths
we
to
be
self-evident.
We hold these truths to be self-evident.
That all men are created equal.
That all men are created equal.
Jefferson schreibt also diese Worte, die heute alle auswendig aufsagen können in den USA. Und dann kommt Nicole Hannah-Jones eben dahin zu sagen, ja, auf was für eine Heuchelei diese Worte eigentlich basieren.
But what most Americans don't know is that while he is writing these lofty words for liberation, he had brought with him one of the many enslaved people whom he owned in order to serve him and to keep him comfortable.
Thomas Jefferson hatte also selbst einen Sklaven im Teenageralter dabei und das war der Halbbruder von Jeffersons Frau. Anhand von solchen Momenten zeigt der Podcast eben sehr anschaulich und konkret, wie die, die am lautesten von Unabhängigkeit reden, eben selbst die größten Sklavenhalter waren. Und das ist genau das zentrale Motiv, das sich durch den Podcast zieht. Das ist der Versuch, die Sklaverei und diese Gewalt in die Gründungsgeschichte der USA hineinzuerzählen.
So wie du das jetzt berichtest, klingt es so, als wäre zumindest alles schon mal in der ersten Folge dabei oder angesprochen. Was bleibt dann überhaupt noch für die anderen Folgen?
Ja, ich finde, da geht es ja eigentlich erst so richtig los. Also in Folge 2 geht es um die Ökonomie der Sklaverei, also darum, wie die Baumwollindustrie und die Sklaverei das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft wurden und im Grunde auch des globalen Banken- und Kreditsystems. Und auch das klingt jetzt wieder nach einer Menge Holz, ja. Das wird aber ganz konventionell und straight im Grunde erzählt, entlang eines Gesprächs zwischen Nicole Hannah-Jones und ihrem Kollegen. Und Folge 3 ist dann wirklich ein unfassbar guter Essay, der bei Musikhören nach den schwarzen Einflüssen amerikanischer Popmusik fragt und unter anderem bei Kenny Loggins' This Is It hängen bleibt.
Are you gonna wait for a sign, your miracle? When he sings the word miracle, he doesn't sing miracle. He goes, miracle!
Your miracle!
Like he is scraping the bottom of a pan to get all of the good bits off of it before you pour the gravy in. Scraping the pan is the blackest thing you can do as a singer. And here is Kenny Loggins as this white artist doing it.
The winning is over, no room to run.
Und ja, das muss man dann wirklich hören, wie also diese Einflüsse zurückverfolgt werden bis hin zu dem ersten Blackfacing-Auftritt der Bühnenfigur Jim Crow 1832. Also da wird die amerikanische Popkultur dann skizziert als eben eine, die ganz lange darin bestand, dass weiße Musiker eben Schwarze imitiert haben oder eben sich vorgestellt haben, wie Schwarze singen könnten und quasi durch diese Aneignung und Verhöhnung einen Weg gefunden hatten, mit der Gewalt, mit der Sklaverei in ihrem Alltag irgendwie genussvoll umzugehen. So, und in Folge 4 geht es dann noch darum, was das amerikanische Gesundheitssystem mit der Sklaverei zu tun hat. Und ja, das war es dann leider auch erstmal.
Leider. Ich habe das Gefühl, man hat erstmal wirklich ganz schön viel also zu hören und mitzukriegen. Und anscheinend, kommt mir das vor, wenn du es beschreibst, ist dieses Format auch sehr abwechslungsreich. Also es wird einem nicht so ganz typisch, weiß ich nicht, Serial-mäßig durcherzählt auf die gleiche Art und Weise, was da los ist, so zumindest wie es in den Anfängen von Serial war, sondern die wechseln ab und gucken, welche Erzählweise passt. Das heißt, wir verlassen das jetzt hier, diese Podcast-Besprechung mit einem Riesenlob, oder gibt es doch noch irgendwas Negatives?
Ja, nur weniges. Also manchmal passen eben diese erzählerischen Krücken, die so das Storytelling verwendet, eben nicht immer so hundertprozentig, würde ich sagen. Also der gesamte Essay zum Ursprung der amerikanischen Popmusik aus der Sklaverei wird quasi so erzählt, dass da jemand Gemüse schnippelt und Musik hört und dann macht er sich so diese Gedanken zu dieser ganzen Gründungsgeschichte und ich frage mich dann immer, was ich so im Kopf habe beim Karottenschneiden. Also
wahrscheinlich
irgendwie
sowas wie, jetzt aber schöne gleichmäßige Scheibchen schneiden, oder?
Ja, maximal sowas, genau, aber ich meine, das ist wirklich nie so, dass es stört, weil hier die Erzählperson immer nur das Erkenntnisinteresse irgendwie verkörpert und nie nervt. Und ich hoffe wirklich, dass hier auch jetzt andere den Mut finden, auch so latent größenwahnsinnige gesellschaftliche Strukturen mal so zu erzählen, dass man gerne dranbleibt.
Und wenn sich das keiner traut in der Podcast-Welt, dann tut es eben weiter das Radio. Das war Sebastian Dörfler mit einer Vorstellung des Podcasts 1619 von der New York Times. 4 Folgen sind jetzt anzuhören. Hier folgt ein kurzes Gedankenspiel. Was stellen Sie sich vor, wenn Sie an die Zukunft denken? So, ich zähle jetzt so bis 3. Dann haben Sie vielleicht ein Bild vor sich, vielleicht auch noch nicht. Ist ein bisschen kompliziert, weil was soll man sich ausmalen in Zeiten von Klimawandel und Digitalisierung? Einig sind sich viele, wenn man so ein bisschen weiter denkt, dann meistens auch darin, dass vielleicht China eine große Rolle spielen wird. Und das, wenn man es noch weiter denkt, könnte auch bedeuten, man muss nachdenken über Überwachung, über Zensur oder die Great Firewall of China. Aber es muss vielleicht nicht so kommen. Das zumindest meint die Akademie der Künste der Welt in Köln. Dort ist am Wochenende die Ausstellung Sci-No-Fi eröffnet worden, die eine ganz andere Zukunft im Auge hat. Und von dieser Zukunft erzählt jetzt Christian Wertschulte.
Wir schreiben die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts. China ist endgültig zur führenden Weltmacht aufgestiegen. Und eine Stadt an der Grenze zu Hongkong ist zum Soziallabor geworden.
The installation is a social sci-fi that depicts a city.
Die Installation ist soziale Science-Fiction. Es geht um eine Stadt, die über der Grenze zwischen Hongkong und China schwebt. Sie ist unsichtbar, weil sie mithilfe von Hologrammen vor dem menschlichen Auge verborgen bleibt. In dieser Stadt, diesem dritten Raum, experimentieren wir mit verschiedenen sozialen Werten, jenseits der ideologischen Binaritäten.
Sagt Miyu. Als Kuratorin hat sie die Ausstellung Sci-No-Fi konzipiert, die bis Mitte Dezember in der Akademie der Künste der Welt in Köln zu sehen ist. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Kölner Künstler Andreas Niegel, Royce Ng, der in Hongkong unter dem Künstlerpseudonym Zheng Mala arbeitet, und Swooding Architects aus Shenzhen. Auf Bildschirmen zeigen sie abstrakte Skizzen einer futuristischen Architektur. Aus Datenströmen generieren sie holographische Modelle. Das Kernstück der Ausstellung ist aber ein überlebensgroßes Hologramm von Royce Ng. Im Stil eines Nachrichtensprechers erzählt es vom Leben in der Stadt der Zukunft.
The protagonist of the piece is a character called Chiu Hao.
Der Protagonist ist ein Charakter namens Chiu Hao. Er basiert auf einem KI-Nachrichtensprecher, den die staatliche Nachrichtenagentur letztes Jahr in China veröffentlicht hat. Beide sind algorithmische Replikationen eines echten Anchormans, aber ohne die menschlichen Schwächen des Avatars.
The social credit system does a good job in evaluating the worthiness of a person, but the emotional capacities overspill, so that the education system's reorients toward recreational math and science.
Royce Ng's Nachrichtensprecher hat keine Zweifel an dem, was er verkündet. Die Zukunft, von der er erzählt, ist aber dennoch offen. Es gibt dystopische Aspekte, etwa die Perfektionierung des chinesischen Social Score-Systems in Zusammenarbeit mit Google. Aber diese Zukunft hält auch emanzipatorische Momente bereit. Die Schulen etwa können sich um die Vermittlung von künstlerischen und sozialen Fähigkeiten kümmern, weil eine künstliche Intelligenz den Menschen die intellektuelle Drecksarbeit abgenommen hat. Ist das jetzt Sci-No-Fi, eine Zukunft, die keine Fiktion, sondern schon Wirklichkeit ist? Oder ist es eher Sino-Fi, eine chinesische Form von Science-Fiction? Weder noch, sagt Kuratorin Miu. Vielmehr gehe es darum, die alten Gegensätze von chinesischem Plankapitalismus und westlicher Marktwirtschaft hinter sich zu lassen.
The question of governance we address through thinking about different economical forms.
Wir adressieren Fragen nach der richtigen Regierungsform, indem wir über verschiedene Formen der Ökonomie nachdenken. Warum sind soziale oder ökologische Werte nicht Teil unserer Werteordnung? Im dritten Raum unserer fiktiven Stadt gibt es deshalb ein Szenario, in dem das Umarmen von Bäumen einen Wert darstellt. Man kann dort zum Beispiel einen Tree-Hugging-Club gründen.
Didaktisch ist Sci-No-Fi aber nicht. Die Ausstellung setzt auf die Neugier ihrer Besucher. Andreas Niegel hat dazu ein begehbares Glossar entwickelt. Mit einem Tablet kann man sich dort auf einem Sitzsack fläzen. An einer Wand werden Theoriebegriffe erklärt, die der Ausstellung Kontext verleihen. Krise, Arbeitswerttheorie, Kryptowährung. Den Zusammenhang zwischen diesen Dingen kann man dann selbst entdecken. Und in einem 24-stündigen Schreibmarathon haben Workshop-Teilnehmer am Wochenende eigene Zukunftsszenarien entworfen. Die Gegenwart holt aber auch Sci-No-Fi ein. Während der Konzeption der Ausstellung spitzte sich der Konflikt zwischen China und der Demokratiebewegung in Hongkong zu. Das hat Spuren hinterlassen, erzählt Kuratorin Miu.
We feel because of the working process, it required Royce, the artist and the architects.
Royce, der Künstler, lebt in Hongkong. Die Architekten der Installation leben in Shenzhen. Für ihre Arbeit mussten sie sowohl physische als auch ideologische Grenzen überschreiten. Durch diesen Arbeitsprozess versuchen wir, eine nicht-binäre Zukunft zu erreichen.
We're actually all trying to reach a non-binary future.
Dass der Konflikt zwischen China und Hongkong in Zukunft passé sein könnte, auch das ist eine Botschaft, die Sci-No-Fi vermittelt. Denn die Zusammenarbeit von Künstlern aus China und Hongkong funktioniert hier jenseits der Logik staatlicher Machtansprüche.
Christian Wertschulte war das über die Ausstellung Sci-No-Fi an der Kölner Akademie der Künste der Welt.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Welchen Buchstaben machen wir jetzt?
A.
Ich mache so.
Ich mache O.
Dann mache ich I. Und du machst das E.
I.
Warte, wer fängt, wer zählt an?
Ich. 1, 2, 3.
So, einatmen.
O.
Aber du hast Pause gemacht, das geht gar nicht. Jetzt hat Papa gewonnen.
George.
Was ich da vor mir habe, ist ein Bild und das ist von meinem Papa. Der ist sehr groß. Ich kann mich erinnern, ich war sehr stolz, dass ich ihm mal irgendwann bis zum Gürtel gegangen bin. Mittlerweile hat er graue, ganz, ganz, ganz kurze Haare, aber Eigentlich fand ich mich immer von der Kindheit her auch nach innen mit langen Locken, Hippiehaaren und einem dicken Bart. Den gibt es jetzt auch nicht mehr. Er ist ganz, ganz kurzsichtig, so wie ich, hat blaue Augen und jetzt kriegt er langsam Falten im Gesicht und unglaublich dünne Beine und manchmal einen kleinen Bauch. Und dann isst er wieder länger nichts, damit der Bauch wieder weggeht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Cora Knoblauch. Carola Lenz wird neue Präsidentin des Goethe-Instituts. Das hat das Präsidium des Instituts einstimmig entschieden. Ab November 2020 übernimmt Lenz dann das Amt des derzeitigen Präsidenten Klaus-Dieter Lehmann. Außenminister Heiko Maas begrüßte die Entscheidung. Auch Lehmann, der seit 2008 die Präsidentschaft des Goethe-Instituts innehat, zeigte sich sehr zufrieden mit der Wahl seiner Nachfolgerin. Carola Lenz ist seit 2002 Professorin für Ethnologie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Ein Gericht in Moskau hat ein Urteil gegen den russischen Schauspieler Pawel Ustinow gekippt. Das Berufungsgericht wandelte die 3,5-jährige Haftstrafe in eine 1-jährige Bewährungsstrafe um. Ustinows Verurteilung Mitte September wegen angeblicher Gewalt gegen einen Polizisten hatte landesweit für Empörung gesorgt und eine Welle der Solidarität mit dem Schauspieler ausgelöst. Sabine Stöhr.
Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, bei einer ungenehmigten Demo im Sommer in Moskau einem Nationalgardisten den Arm ausgekugelt zu haben. Und zwar als eine Gruppe der Sicherheitsleute den unbeteiligt herumstehenden Ustinow zu Boden gedrückt, geprügelt und dann festgenommen hatte. Ein im Netz zugängliches Video der Festnahme zeigt von der Gewalt gegen die Sicherheitskräfte nichts. Der Richter hatte sich zunächst aber geweigert, das Video als Beweismittel aufzunehmen und es heute anerkannt.
Nordrhein-Westfalen ist mit rund 4.500 Stiftungen bundesweit Spitzenreiter. Das teilte der Bundesverband Deutscher Stiftungen mit. Im Verhältnis von Stiftungen zur Einwohnerzahl liegt Nordrhein-Westfalen aber unter dem Durchschnitt. Während im bundesdeutschen Schnitt 28 Stiftungen auf 100.000 Einwohner kommen, sind das im bevölkerungsreichsten Bundesland demnach nur 25. Zum Start des Wintersemesters ist die Wohnsituation für Studierende in Deutschland angespannter denn je. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die das Moses-Mendelssohn-Institut in Auftrag gegeben hat. In den beliebtesten Hochschulstädten, in denen die Mehrheit der rund 2,8 Millionen Studierenden wohnt, wurde die Suche nach einer Unterkunft im Vergleich zum Jahr 2018 eindeutig schwerer. Die Preise für WG-Zimmer in den untersuchten Unistädten stiegen binnen nur eines Jahres im Schnitt um rund 7%. Sogar der Preisspitzenreiter München legte noch einmal kräftig zu. Dort kostet ein WG-Zimmer nun im Schnitt 650 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und wir beginnen mit einem kleinen Geräuscheratespiel. Was ist das? Na gut, ist ein bisschen schwer. Sind jubelnde Leute? Und es ist ein Ausschnitt aus einem Film, und zwar aus der Cheerleading-Komödie Bring It On. Und das Gejubel, was Sie am Anfang gehört haben, das sind natürlich Cheerleaderinnen. Der Basketballclub und Bundesligist Alba Berlin möchte keine Cheerleaderin mehr bei seinen Spielen dabei haben. Zitat aus der Pressemitteilung: Bei unseren Heimspielen ist der Eindruck entstanden, dass Frauen bei Alba vor allem für die tanzende Pausenunterhaltung zuständig sind, während die Männer Basketball spielen. Zitat Ende. Diese Entscheidung wurde ganz unterschiedlich aufgenommen und wir sprechen hier jetzt im Deutschlandfunk Kultur über die Reaktion mit der Journalistin Nile, die, kleiner Nebenaspekt, auch selbst mal Cheerleaderin war. Schönen guten Tag.
Hallo, danke, dass ich hier sein kann.
Sie haben die Entscheidung auf Twitter, habe ich nachgelesen, von Alba Berlin nicht ganz so fröhlich begrüßt. Sie haben getwittert unter anderem, die Entscheidung von Alba ist selbstgefällig und über die Köpfe der Cheerleaderinnen hinweg. Wieso denn eigentlich selbstgefällig?
Also prinzipiell ist es ja richtig zu sagen, Cheerleaderinnen sind nicht für das männliche Vergnügen da, kein Eye-Candy. Allerdings fand ich die, oder habe ich gesagt, dass das selbstgefällig ist und über die Köpfe hinweg, weil die Trainerin selbst ja auch sagte, dass sie verstehen kann, dass man sich umorientieren möchte, aber die Begründung falsch fand. Und in einem Artikel der Berliner Morgenpost wurde zumindest eine Cheerleaderin selbst auch zitiert, die meinte, dass sie enttäuscht sei. Und das zeigt ja schon, dass die Tänzerin und die Sportlerin selbst das nicht begrüßen. Und ich finde, man kann eine Diskussion über Sexismus aufmachen, ohne aber gleich den Tänzerinnen, den Sportlerinnen die Bühne wegzunehmen.
Da müssen wir natürlich noch mal ein bisschen mehr Einblick haben, wie denn diese Entscheidung getroffen wurde, was wir jetzt, glaube ich, beide nicht genau wissen, weil ich nehme an, dass diese Diskussion im Hintergrund sicherlich auch eine Weile gedauert hat. Die haben das ja nicht einfach verkündet und einen Tag vorher beschlossen. Aber meine erste Reaktion war tatsächlich auch, dass ich dachte, oh, das ist ja sehr, sehr fortschrittlich. Und dann, als ich darüber nachgedacht habe, wie Cheerleaderinnen auf mich wirken, ich bin kein Profi, betreibe das nicht selbst, dann wusste ich tatsächlich auch nicht mehr so genau, ob ich diese Entscheidung wirklich fortschrittlich finde oder eben auch, wie Sie zumindest, übergriffig. Das Bild aber, dass Frauen lustig tanzen und Männer derweil Heldenbasketball spielen, das bleibt aber trotzdem schräg, oder?
Ja, das stimmt. Also ich finde auch, dass man darüber reden sollte, dass Cheerleading eben mehr ist als mit Pompoms in der Luft zu wedeln. Und wenn es halt darum ging zu sagen, Cheerleading ist mehr, unsere Tänzerinnen sind mehr als das, dann hätte man das meiner Meinung nach anders angehen können. Vielleicht andere Bühnen geben, eine Diskussion aufmachen, aber eben nicht zu sagen, die sind jetzt einfach komplett weg. Wir lassen die hier nicht mehr auftreten. Und ja, ich finde, dass das halt das Problem nicht löst.
Sie waren auch mal selbst Cheerleaderin. Wie haben Sie denn diesen Sport wahrgenommen mit genau dieser Mischung aus eben, es ist ein Sport, man muss viel trainieren, es gibt Wettkämpfe bis hin eben aber zu dieser Bühnenpräsenz, für die das Cheerleading eben auch genutzt wird?
Ich hatte immer das Gefühl, dass Cheerleaderin und der Sport an sich immer sehr sexualisiert wird und eben auch runtergespielt wird. Und da wurde überhaupt nicht anerkannt, dass Cheerleading viele verschiedene Elemente auch vereint. Also das ist der Tanz und die bei Alba Berlin haben vor allem Cheerdance gemacht, also ja, das Tanzende, aber darüber hinaus ist es eben auch Akrobatik und Bodenturnen, ein Sport, der besonders viel Teamgeist, aber auch Disziplin braucht und da wäre es auch eben wichtig zu sagen, dass es eben nicht nur Frauen in sexy Kostümen sind. Das wäre gut gewesen, darüber zu sprechen, aber ich meine, dass man halt diese Diskussion verpasst hat.
Aber die Diskussion, letzte Frage, glauben Sie, jetzt findet sie offenbar statt. Also ich glaube, keiner hat sich vorher so richtig Gedanken gemacht über Cheerleaderinnen. Es gibt viele Debatten dieser Art, aber jetzt ist sie nun mal da. Passiert da noch was Ihrer Einschätzung nach? Also dass man eben jetzt nochmal ein bisschen differenzierter vielleicht darauf schaut, was gerade verboten wird oder aufgelöst wird oder was man vielleicht auch sogar nochmal ganz anders unterstützen möchte?
Ich bin mir nicht so sicher, ob sich das jetzt noch weiterentwickeln wird in der Diskussion. Und wenn, dann wäre das ja einerseits, okay, was ist Cheerleading, dass man das nicht abwerten sollte. Und ich hoffe zumindest, dass darüber gesprochen wird, was eigentlich Sexismus im Sport für eine Rolle spielt. Und dass meiner Meinung nach eben diese Entscheidung von Alba Berlin den Sportlerinnen gegenüber eher paternalisierend war, dass man über diese Strukturen spricht. Das wäre vielleicht noch wichtig und ich weiß nicht, ob es dazu kommen wird, aber wenn, würde ich mich natürlich auch freuen.
Die Journalistin Nile war das. Hier im Deutschlandfunk Kultur gesprochen haben wir über die Entscheidung des Basketballvereins Alba Berlin, keine Cheerleaderinnen-Auftritte mehr bei seinen Basketballspielen haben zu wollen. deutschlandfunkkultur.de/Fundstück. Das ist eine ganz empfehlenswerte Webseite, denn darauf finden Sie alle Soundstücke, alle Klänge, alle Geschichten, die unser Kompressor Fundstück-Finder Paul Paulun zusammengestellt hat. Hier jetzt gleich sofort direkt hören Sie Fundstück Nummer 160.
Fundstück.
Elektronische Verzweiflung war die Diagnose, die die Android Sisters zu Beginn der 80er Jahre ihrer Umwelt stellten. Mit roboterhaften Stimmen und einem Digital-Synthesizer thematisierten die US-Schauspielerinnen Ruth Malacek und Valeria Wasilewski meist Entfremdung und Technisierung im gerade beginnenden Zeitalter des Personal Computers, was zu der Zeit viele bewegte. Die Überlegungen der beiden in puncto Geld entstanden 1982 für die in New York produzierte Science-Fiction-Hörspielserie Ruby the Galactic Gumshoe.
Money means security. No money means terror. Oh, oh. This is Angel, this is Angel. We are the Android Sisters. Today's topic is money. Money is important. Everyone needs money. Have you been deprived of money? Do you suffer from money withdrawal? Do you need a money fix? Is your money fix not big enough? What if you lost your job? The job you can't stand. The job a machine could do. And do it better. What if you lost that? Then what? Uh-oh. No money means terror. Oh. Oh. Are you happy? Do you wonder why you are not happy? Do you live in a constant state of fear? Have they made you into a money junkie? Do you hate your job? Do you have a job to hate? Are you looking for a job? Are you looking for a job you will hate? A job that could be done by robots? Is this not a stupid way to live your life? But you need money. Money means security. No money means terror. Oh, oh. Are you happy? Do you wonder why you're not happy? Do you live in a constant state of fear? You know how easy it is to control someone in that state of mind. Do you know how many hours of the day you think about money? Do you ever think about how much you think about money? Aren't you sick of thinking about
the Android Sisters? Money, money, money. Elektronische money. Verzweiflung, das ist der Titel. Dieses Fundstücks gehört im Deutschlandfunk Kultur. Der 1965 in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz geborene Carsten Nicolai, der ist ein Interface-Künstler. Das heißt, er arbeitet an den Schnittstellen von Naturwissenschaft, bildender Kunst und Musik. Und wie das geht und was er da geschaffen hat, das zeigt jetzt eine Überblicksausstellung mit 40 Werken in der Kunstsammlung NRW K21. Rudolf Schmitz hat sich diese Ausstellung und den Werkkosmos damit angeschaut.
49, 20, 85, 83, 83, 65, 83, 81, 17, 72, 03, 09.
Filmmusik von Carsten Nicolai alias Alvar Noto. Kurzvideos des Künstlers zeigen seine Faszination für bewegte Strukturen wie Wolken, Wasser oder auch architektonische Muster. Ansonsten fühlt man sich beim Eintritt in die Ausstellung in ein Filmset versetzt. 2001 Odyssee im Weltraum. Da öffnet sich eine große physikalische Wunderkammer. Zwischen zwei facettierten Spiegeln spannen sich Laserstrahlen und lassen die Staubpartikel im Raum wie Sternensplitter aufglühen. Ein schwarz gestrichener geometrischer Körper, der an Dürers Radierung Melancholie erinnert, reagiert auf die körperliche Nähe von Betrachtern mit niedrigfrequenten Tönen. An der Stirnwand erzeugt ein schwarz punktiertes Raster ein durchgängiges Raumflimmern. Kuratorin Doris Christoph.
Also es ist eine Menge Physik, eine Menge Naturwissenschaften, die wir hier präsentieren und verarbeitet bekommen haben von Carsten Nicolai. Aber es zeigt eben auch die Schönheit und auch die Poesie von Physik. Das finde ich sehr, sehr spannend, aber tatsächlich in vielem für mich auch Neuland.
Ob weißes Rauschen, Sinuswellen, extrem hohe oder niedrige Frequenzen, akustische Phänomene und Sounds sind für Carsten Nicolai seit den 1990er Jahren immer wichtiger geworden. Er überführt sie beispielsweise in bildkünstlerische Werke mit entsprechenden visuellen Mustern. Carsten Nicolai.
Es gibt ja wahnsinnig viele Dinge, die für uns schon sehr wichtig sind, die wir einfach nicht wahrnehmen können, also Radioaktivität oder Magnetfelder. Ich versuche mich dann sozusagen eher von der Seite zu nähern, dass ich das alles als eine elektromagnetische Welle sehe, egal was es, ob es jetzt Licht oder Ton ist und das für mich dadurch wieder zusammenkommt. Aber um das zu verstehen, das Spektrum, oder arbeite ich eigentlich an den Schnittstellen, wo unsere Sensoren versagen, wo wir Visualisierung benötigen.
Die größte und beeindruckendste Arbeit dieser Retrospektive heißt Unicolor. 16 verschiedene Farbmodule werden in schnell wechselndem Rhythmus auf eine weiße Wandfläche projiziert. Spiegelflächen links und rechts führen zum Effekt unendlicher Verlängerung des Spektakels. Ein Theaterstück zur Farbpsychologie. Begeisternd, verwirrend, zugleich strikt rational, technologisch rational, wirkt wie ein Selbstläufer.
Bei vielen Dingen rege ich eigentlich eher Prozesse an. Ich entwerfe den Prozess. Aber das eigentliche Resultat, ich bin nicht der Autor, der Prozess ist der Autor. Man kann den Prozess ewig weiterlaufen lassen und würde sozusagen ewig Bilder oder Sound produzieren.
Eine Soundinstallation mit zwei Geigerzählern macht die Ausstellung vollends zum Labor.
Natürliche radioaktive Strahlung wird gemessen und mit einem vierkanaligen Soundsystem als Knistern und Störgeräusch im Raum verbreitet. Da entsteht dann doch der Eindruck, Carsten Nicolai wäre vielleicht gerne Physiker geworden?
Ich glaube eher, ich wäre lieber Gärtner geworden als Physiker. Die Natur ist eine sehr komplexe Angelegenheit und jede Art von Spezialistentum. Für mich ist es eigentlich wirklich mehr interessant, was zwischen den Spezialisten passiert. Also die Korrespondenzen. Deswegen sind vielleicht Visualisierungen oder Übersetzungen oder Transformationen oder Observatorien so wichtig für mich, weil es eigentlich immer um diese Zwischenräume geht.
Observatorien für das, was wir nicht begreifen? So könnte man Carsten Nicolais hochästhetische Versuchsanordnungen vielleicht am ehesten beschreiben. Ein kleines, blau beleuchtetes Aquarium mit einigen lebenden Ohrenquallen zeigt, dass die Erkenntnisarbeit des Künstlers auch mit kleinen und wenig aufwendigen Gesten funktioniert. 98% Wasser, so der Titel der Arbeit, macht den anmutigen Tanz der kleinen Meeresbewohner zur Denkfigur, zur Metapher. Die Qualle besteht fast vollständig aus demjenigen Medium, in dem sie sich aufhält. Könnte uns sowohl medientheoretisch als auch ökoglobal zu denken geben.
Rudolf Schmitz war das über die große Überblicksschau von Carsten Nicolai in Düsseldorf in der Kunstsammlung NRW K21.